Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Manche Stimmen begleiten uns, ohne dass wir genau wissen, wem sie gehören. Sie sind einfach da, im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit, zwischen Terminen, Gesprächen und Gedanken. Mein heutiger Gast hat genau so eine Stimme. Eine Stimme, die täglich von Millionen Menschen gehört wird. In Münchens U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen. Sie sagt uns, wo wir sind, wohin wir fahren und manchmal auch, wo wir aussteigen sollten. Doch hinter dieser Stimme steckt weit mehr. Sabine Bundschuh ist Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin und Künstlerin. Eine beeindruckende Frau, die mit Klang, Rhythmus und Sprache arbeitet und die zeigt, wie viel Persönlichkeit in einer Stimme liegen kann. Heute sprechen wir über ihren Weg zur Stimme des Münchner Nahverkehrs, über Bühne und Mikrofon, über Musik, über Krisen und darüber, warum eine Stimme manchmal mehr erzählen kann als 1000 Bilder. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Sabine Bundschuh.
Hallo, ich bin sehr entzückt, dass ich da sein kann.
Ja, liebe Sabine, ich freue mich auch, dass du mein Gast bist. Und wenn deine Stimme eines Tages streiken würde, würde dann in München plötzlich ja ein gewisser Stillstand herrschen, weil niemand mehr weiß, wo er aussteigen muss?
Ja, also wenn es bei den Münchner Verkehrsbetrieben wäre, das betrifft in München zum Beispiel U-Bahn, Straßenbahn und Bus, dann wäre wahrscheinlich ziemlich Chaos angesagt. Dann müssten alle mit der S-Bahn fahren, die gehört nämlich zum Bundesbahn und zur Deutschen Bahn und da spricht jemand anders.
Na, das kommt ja nicht so selten vor, dass mal was ausfällt in München.
Nö, zurzeit war wieder 2 Tage hintereinander jetzt Streik. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, ja. Ich hatte vor einiger Zeit den sehr geschätzten Kollegen Ingo Ruff bei mir zu Gast, einen Sprecherkollegen von dir. Eigentlich müsstet ihr euch ja kennen.
Ich kenne ihn vom Namen, also weil man macht ja dann ganz viele Sachen auch, dass man sich gar nicht wirklich persönlich kennenlernt. Also ich höre dann oft, wenn das irgendein Spot ist, wo jemand meinen Ehemann spielt, das höre ich dann erst, wenn ich im Auto fahre und denke, ach, schau an, der Andi ist mein Ehemann oder wer auch immer, weiß ich dann oft vorher gar nicht, weil die Sachen ja zum Teil eben einzeln aufgenommen werden, weil jeder zu Hause ist und kaum mehr jemand ins Studio geht.
Ja, also halten wir fest, Sabine Bundschuh kennt ihren eigenen Ehemann nicht.
Genau.
Ja, also Ingo Ruff, die Stimme der Deutschen Bahn, er war bei mir zu Gast und ich war wirklich, wirklich beeindruckt. Also das, was ihr den ganzen Tag leistet, wie viel Mühe auch hinter jeder Aufzeichnung steckt, dazu sprechen wir gleich. Du bist 1959, das darf ich erwähnen, das ist auch bekannt, in Frankfurt am Main geboren, in einem Vorort von München aufgewachsen. Dein Vater war Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, deine Mutter Dolmetscherin für Spanisch. Und du bist auf ein Gymnasium gegangen und du hast dein Abitur gemacht, aber dann ging es, glaube ich, erstmal so ein bisschen los mit dem Schauspiel.
Also ich bin beim Schauspiel eigentlich über die Schule gelandet. Ich glaube, ich habe die Schule überhaupt nur überstanden bis zum Abitur, weil wir ab der 8. Klasse in diesem Gymnasium eine Schauspielgruppe haben. In meiner Abiturklasse haben 8 Leute sind an Schauspielschulen gelandet, in einer Klasse. Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich und ich habe auch zu den meisten noch Kontakt. Die meisten sind auch noch tätig und das war einfach so meine Rettung in der Schule. Wir sind ja auf Festivals gewesen und waren eingeladen und haben also wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung gehabt, auch dort an der Schule. Weil selbstverständlich damals, wir waren die letzte Klasse ohne Kollegstufe. Das heißt, es gab noch keine Sache, sowas wie dramatisches Gestalten. Wir haben das ganz alleine gemacht, auch ganz ohne Lehrer. Hatten aber einen Deutschlehrer, den Dr. Schandal, der uns wirklich ganz, ganz viel ermöglicht hat.
Ja, ermöglicht hat er viel und vor allem dir den Wechsel von Frankfurt am Main über den Vorort von München dann nach Graz. Da hast du Schauspiel studiert und zunächst Theater gespielt. War damals für dich schon klar, dass deine Stimme einmal dein Markenzeichen wird?
Also es war nicht so ganz überraschend, weil ich ja während der Schulzeit schon immer, ich habe das immer parallel gemacht. Also eine Seite meines Herzens gehört der Bühne mit dem Theater und die andere aber der Musik. Also es war auch eine Zeit am Theater, dann auch in Tübingen, wo ich dann später war. Also da war ganz, ganz viel wurde gemacht mit Musik. Und neue Auflagen von der Drei-Groschen-Oper zum Beispiel haben wir in Tübingen eine Welturaufführung gehabt. Das war die Oper vom großen Hohngelächter. Das hat eine Umschrift gegeben dann vom Dario Fo, dem berühmten italienischen Schauspieler und Autor. Und der hat dann daraus die Oper vom großen Hohngelächter gemacht. Und da habe ich mitgespielt auch und das war irgendwie ganz, ganz toll. Und unsere musikalische Leiterin dort, Susanne Hinkelbein hieß die, die hat von vorne, ja finde ich auch, von vorne bis hinten eine neue Musik gemacht. Also nicht die von Herrn Weil benutzt, sondern ganz eigen. Dario Fo hat den Text geschrieben und unsere musikalische Leiterin die neue Musik.
Ach, das ist ja spannend.
Deswegen war das immer parallel bei mir, so auf der... Man könnte jetzt auch sagen, Bühne ist Bühne, egal.
Naja, auf den Bühnen hast du dich ja wohlgefühlt. Du hast am Landestheater Tübingen gearbeitet und dann gab es ja deine erste Band.
Ja, die gab es eigentlich schon vorher. Die gab es nämlich schon eben in der Schulzeit. Das war so eine Folkband, die hieß Hui Acoustic Band und später Flying Spoon Acoustic Band. Und das war so meine erste Liebe. So dieser mehrstimmige Gesang hat sich auch bis heute gehalten, muss ich sagen. Diese Harmony singen, das war einfach so mein Ding. Und ich wusste damals gar nicht, dass das nicht jeder kann. Also so zweite, dritte Stimmen. Ich habe das immer so insgesamt gehört. Und das hat mir dann später auch gutes Geld eingebracht in den diversen Studios in München.
Ja, denn es trat dann ein Mann in dein Leben, der viele von uns seit vielen Jahrzehnten begleitet. Sein Name ist Ralf Siegel.
Ja, das war auch sehr witzig. Das war so in der letzten Zeit am Theater. In Tübingen, da haben wir dann einen Auftritt gehabt im Grand Prix und das war dann so, dass ich gemerkt habe, der Ralf hat dann sehr viele Lieder für uns geschrieben, die uns nicht so gefallen haben. Wir haben viele Lieder geschrieben, die ihm nicht so gefallen haben und dann hat man sich nach diesem Grand Prix irgendwann getrennt in aller Freundschaft. Das war sehr angenehm. Und ich bereue das aber nie. Ich habe dann deswegen tatsächlich, also weil das einfach nicht zusammen funktioniert hat, habe ich dann am Theater meinen Vertrag, den ich schon unterschrieben hatte, auch gekündigt.
Also du hast dein Engagement am Tübinger Landestheater damals aufgegeben. Und wir müssen aber auf jeden Fall nochmal über diesen Auftritt sprechen im März 1984. Da hast du am Vorentscheid für den heutigen Eurovision Song Contest teilgenommen mit der Band. Und ihr habt den dritten Platz erreicht. Das ist ja gar nicht so schlecht.
Ja, also ich habe dann gemerkt, für mich war es gut, dass es nicht der erste war. Also es war ein bisschen eine komische Situation, weil ich ja noch am Theater war und das auch noch nicht so ganz klar war, dass ich das alles dann wirklich ganz gegen die Musik tauschen werde. Aber das war eine gute Erfahrung und die haben wir zusammen mit Ralf damals noch auf der Bühne und irgendeinem Menschen, den er in der Fußgängerzone aufgelesen hat mit so einem, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese Jungs, die oben so ein Becken haben auf dem Kopf, dann irgendwie so eine Trommel auf dem Rücken und das war dann sein Tingeltangelmann, weil das ja der Titel war, was der Ralf extra für uns geschrieben hatte damals.
Ja, der Tingeltangelmann, genau, 1984, aber der Ralf Siegel, der hat für dich viele Auftritte auch vermittelt mit Sängern wie Roland Kaiser, Chinggis Khan, Peggy March.
Also ganz, ganz viele Sachen waren dort. Das war eigentlich dann so, es war auch interessant als Erfahrung. Das ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so, aber damals war das wirklich so, dass ich gedacht habe, das ist ja unglaublich. Also ich verdiene hier an einem Nachmittag mit etwas, von dem mir gar nicht klar war, dass ich das besonders gut kann. Eben dann eine Terz drüber singen, dann eine Quint drüber singen, also ein Chor alleine singen sozusagen. Das war mir damals nicht bewusst, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und der hat mich dann sehr, sehr viel gebucht. Und auch meine Co-Sängerin von dem Harmony Four, wie wir uns damals genannt haben, wir waren zu viert eben. Und wir beide sind dann da wirklich groß eingestiegen in das Studiogeschäft. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht auch.
Ja, das merkt man, wenn man sich über dein Leben so ein bisschen informiert. 42 Jahre später jetzt, 2026, liebe Sabine, du bist ja noch sehr, sehr jung, aber dennoch die Zeit vergeht. Wie blickst du denn heute auf den Eurovision Song Contest?
Ja, also ich kann für mich einfach nur sagen, ich bin immer so ein bisschen ratlos, kann es aber als so eine Art von Kultveranstaltung, was es ja geworden ist, ja, so im Lauf der Jahrzehnte, kann ich es schon verstehen. Also das verstehe ich schon, dass so viele Leute da einfach irgendwie so ein Faible haben für, ja, diese bisschen exaltierten Sachen und Schlager und auch Kostüme, und weil das sonst ja gar nicht mehr so richtig viel eigentlich, ja, performt wird. Ist schon was sehr Spezielles.
Das ist
aber es. Ich reiß mich jetzt nicht mehr drum mitzumachen, sagen wir es mal so.
Na, du hast ja genügend zu tun, und wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf 1986, 87, da kam dann schon der nächste Mann in dein Leben, der Name Klaus-Peter Schweizer.
Ja.
Was hast du denn mit ihm gemacht? Oder er mit
also
dir?
Also wir hatten ein Trio, war das, war ein Schlagzeuger, der Hannes, der leider gar nicht mehr lebt. Es leben sehr, sehr, sehr viele Kollegen von mir nicht mehr, also mit denen ich viel Musik gemacht habe, auch im Studio, unter anderem eben auch der Hannes, der Schlagzeuger von dem Klaus-Peter Schweizer Band. Mhm. Und wir haben sehr viel, wir haben ein Demo aufgenommen. Das hat damals ein ganz toller Manager, der Jürgen Turnau von Mambo Music, der auch Münchner Freiheit und Spider Murphy Gang und alle möglichen Leute gemacht hat, der hat das gehört und hat gesagt, zu mir jetzt alle drei hier. Und also da verspreche ich euch, dass ich da nächste Woche für euch mindestens drei Plattenfirmen zur Auswahl habe. Und genau so war's.
Wahnsinn. Dann kam der Herbst 1987, da feierte die Band mit dem Song 13 Tage einen großen Erfolg. Der hat sich dann irgendwie 13 Wochen auch in den deutschen Singlecharts aufgehalten.
Ja, das war auch ein sehr interessante Geschichte, weil der Klaus-Peter Schweizer eigentlich jemand war, der also sehr düster immer aufgetreten ist, hat sehr viele, hat so Sachen über seine Drogensucht geschrieben. Frankfurter Schnee war auch so ein ganz berühmter Song. Gegenüber Kokain natürlich, und dann auch so ein bisschen Songs, die sich so mit dem, ja, auch Suizidalen dann, was er manchmal hatte, beschäftigt hat. Und dann ist ausgerechnet der Riesenhit, dieses total untypische für ihn, dieses Happy-Go-Lucky 13 Tage und Nächte denke ich nur noch an dich. Also was so ganz untypisch war, damit ist er dann berühmt geworden. Und das war immer sehr verwirrend zum Teil, dann, wenn die Leute da waren und Foxtrott tanzen wollten zu diesem Lied, und dann kamen eben die anderen Geschichten wie, also eigentlich ist ja hier Frankfurter Schnee und das Fenster sagt springen und diese etwas düsteren Geschichten eher, und das war gar nicht mal so einfach, das unter einen Hut zu kriegen, und ist manchmal seltsam, wenn man ausgerechnet mit was bekannt wird, was, wo man nicht so ganz vielleicht, also die das, was einem so am Herzen liegt, ist vielleicht dann was ganz anderes, aber das kann man eben nicht kontrollieren.
Ja, das ist ja vielleicht auch gut so, denn du hast dich später dann vom Schlager so ein bisschen abgewandt, und dann ging es in eine andere Richtung, Stichwort Late-Night-Show.
Genau, das war eine Band, die ich auch schon ganz, 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 ganz lange hatte, zusammen mit eben auch, der Hannes war da auch dabei, der Schlagzeuger, und mein damaliger Freund, der Klaus, lebt auch nicht mehr, und das war so eine, wirklich so ein Schwabinger Kulturgut, kann man sagen. Es gab das Schwabinger Podium, da war jeden Tag, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, jeden Tag Live-Musik.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, sicher 10 Jahre, 15 Jahre jedes Wochenende gespielt dort, und haben, also da sind Leute gekommen, das war wirklich unglaublich, das war so ein Anlaufpunkt, und da kam dann die Band von war da von Small Faces, und dann kam die Band von Tom Jones, weil die gespielt haben im Gasteig, und die sind dann alle irgendwann im Schwabinger Podium eingelaufen, haben zum Teil auch mitgesungen und mitgespielt, und es war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, die, glaube ich, heute so ein bisschen vorbei ist. Und da hatten wir einen weiblichen Fan, der gesagt hat, ich glaube, ich muss mal den Holm Dressler zu euch mitbringen, zu den Trouble Boys and the Sirens. Das war der damalige Manager vom Tommy, vom Thomas Gottschalk. Und dann haben wir gedacht, ja, ja, klar. Und dann stand er aber, am nächsten Samstag stand er da im Schwabinger Podium und hat gesagt, ich glaube, ihr seid ganz genau das, was der Tommy sucht für seine Live-Show. Und das muss man sich jetzt vorstellen, dass das damals was total, das war die allererste Talkshow im Fernsehen in diesem Format. Er wollte das nämlich machen wie der David Letterman in Amerika, der hatte seine Paul Schäfer Band. Und der Tommy wollte das auch, dass es so eine Band ist, die immer da steht, mit der auch kommuniziert wird, Moderator und Band. Und dass die Leute, die da sind als musikalische Gäste, wie beim Letterman auch, auch teilweise dann live spielen. Das war auch dann so und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann, so nach ein paar Jahren, weiß man dann als so eine Fernsehband auch nicht mehr, kann ich eigentlich überhaupt noch einen Song von Anfang bis Ende spielen? Weil da kommt dann Roger Moore und dann ist dann winkt der Tommy das ab und dann ist es eben zu Ende. Und es sind lauter so kleine Stückchen und hauptsächlich hat man eigentlich gewartet, wie es halt so ist beim Fernsehen.
Ja, das dürfte ja dann Anfang der 90er Jahre gewesen sein, als sich der liebe Thomas Gottschalk für kurze Zeit mal vom ZDF verabschiedet hat und zu RTL gewechselt ist.
Ganz genau. Das hieß einfach Gottschalk damals, war einmal in der Woche. Die Anfangssache, die ersten Jahre, dann hieß es, jetzt macht der Tommy was anderes und braucht keine Band mehr. Das war sehr bitter für uns, weil als Musiker, so als selbstständige Künstlerin, hat man ja nicht so wahnsinnig viel, was regelmäßig ist, um nicht zu sagen eigentlich gar nichts.
Ja.
Und das war so, jeden Mittwochabend war dort eben diese Live-Aufzeichnung. Also es war eine Aufzeichnung, es wurde etwas verschoben, nach hinten verschoben, dann erst gesendet, aber es war natürlich live aufgenommen und es war auch für mich erstmal als Keyboarderin, habe ich gedacht, oh, ob ich das so kann, weil ich habe eigentlich nur Keyboard angefangen, weil ich nicht wusste, was ich mit meinen Händen machen soll. Aber ich habe dann gedacht, wie immer in meinem Leben, pappalapapp, das wird schon gehen irgendwie.
Na, das definitiv. Und wenn ich dir jetzt erzähle, dass der wunderbare Holm Dressler letzte Woche bei mir zu Gast war.
Ach nein!
Und wir eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge aufzeichnen konnten. Und er ist ja wirklich ein lebendiges Anekdotenbuch, der liebe Holm.
Naja,
hat mir, also wirklich, also ich muss dir wirklich sagen, ich bin ein paar Mal sprachlos geworden, als er dann unter anderem erzählte, ich glaube, es muss 1985 gewesen sein, Klaus Kinski war zu Gast bei Thomas Gottschalk, bei Nasovas. Und er hat ja auch schon sehr viele Menschen getroffen und was er da erzählen könnte. Ja, also es war eine schöne Zeit, eine andere Zeit.
Wir hatten auch damals zum Beispiel, also ich habe auch irgendwie einen Sack voll Anekdoten, wir hatten da zum Beispiel, wir wollten begleiten Rod Stewart.
Ja.
Rod Stewart hatte in seinem Vertrag, dass der Moderator sich nicht auf eine bestimmte Anzahl von Metern nähern kann, darf.
Mhm.
Und das hat er wohl gemacht, weil der Tommy ja ein sehr, sehr, sagen wir mal, lebendiger Typ ist und viel auch improvisiert hat immer. Und dann ist er gegangen, Rod Stewart. Das war eine Probe zuerst und dann ist Rod Stewart, hat ausrichten lassen, er wäre in der Whiskybar, ich weiß nicht mehr, beim Schumanns oder Bayerischen Hof und er wird auch nicht wiederkommen. Und dann haben wir halt I'm Sailing als Ersatz gespielt dann. Es war so eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir mal einen ganzen Song spielen durften.
Also er kam dann tatsächlich nicht mehr?
Nein, er kam nicht. Er hat es dann ausrichten lassen von seinem Fahrer, also dass er Whisky trinkt und dass er, wenn jemand so nah kommt, dann geht er.
Wahnsinn, was für eine Überheblichkeit.
Ja, es war sehr, also ich habe so festgestellt in dieser ganzen Gottschalk-Show, je berühmter die Leute waren, desto cooler waren sie eigentlich. Also so die ganz Großen dann wie Paul McCartney oder die waren eigentlich alle toll.
Ja, ja. Ja, das hat mir Holm Dressler auch bestätigt. Ja, die richtigen Namen, die waren am entspanntesten und ja, gut, jetzt
absolut.
Mal von Klaus Kinski abgesehen, der immer eine sehr eigenartige Art an sich hatte, aber die meisten waren sehr umgänglich.
Ja, also Kinski ist natürlich schon eine Ausnahme. Der war ja auch dafür bekannt und das ist ja auch das, was die Leute, glaube ich, dann im Endeffekt auch wollten. Wenn der ein normales Interview gegeben hätte, wäre er ja total langweilig gewesen. Das hat man ja schon erwartet von ihm.
Ja, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei. Aber liebe Sabine, wir waren ja so ein bisschen stehen geblieben auch bei der Musik. Denn Musik schult ja Timing, Rhythmus, Emotionen. Prägt denn Musik auch die Art, wie man spricht?
Also ich glaube das auf jeden Fall. Oder auch umgekehrt. Die Sprache prägt natürlich auch dann, wie man singt. oder das Sprachgefühl für das rhythmische Gefühl oder das Melodiegefühl macht zum Beispiel, dass ich ganz gut Dialekte faken kann. Weil das hat ja sehr viel mit Musik zu tun. Also wenn wir alle auf einem Ton reden würden und ohne Pause und ohne Abwechslung, wäre es ziemlich langweilig.
Ja, also auf diesem Niveau können wir dann gerne die nächsten 30 Minuten sprechen. Das macht einem noch ein bisschen mehr Spaß.
Also ich glaube, das kann man gar nicht wirklich trennen voneinander. Für mich ist das Rhythmus, Sprache, Melodie, Pausen ist eins, egal ob beim Singen oder beim Sprechen.
Ja, ja. Du hast ja sehr viele Menschen getroffen in deinem Leben, auch sehr viele Kreative gegenüber. Du standest mit bekannten Künstlern auf der Bühne. Gibt es da eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Jetzt mal unabhängig von Rod Stewart.
Also was schön war und was toll war, war die Tour mit dem Tony Carey. Also der hatte ein Tonstudio, war ja damals als Keyboarder, als Orgler sozusagen, als Hammond-Orgler bei Rainbow, diesem Ableger von Deep Purple. Weiß nicht, ob du das noch kennst.
Deep Purple kenne ich schon noch, aber nicht persönlich.
Genau, und Rainbow ist eben dieser Ableger von Ritchie Blackmore gewesen. Und da hat der Tony Carey, eben ein unglaublicher Musiker, Organist, und hatte mal so ein Hit dann im Tatort, glaube ich. I Feel Good hieß es. Und dann hieß es, okay, der geht jetzt auf Tour. Und da wurde die Band zusammengesucht. Und da war ich eben auch dabei mit Keyboard und Stimme. Das war toll. Und woran ich mich erinnere, wer mir ganz, ganz, ganz so, ja, ins irgendwie so ein Herzenskontakt war, das war Kenny Rogers. Den habe ich kennengelernt bei einem Auftritt. Und da habe ich noch ein ganz tolles Buch, weil der nämlich leidenschaftlicher Fotograf war, hat der so seine Freunde, die also sehr illuster waren, von Elizabeth Taylor bis, also ein unglaubliches, ganz großes Fotobuch mit den ganzen Berühmtheiten, die man so kennt. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Und das hat er mir dann geschenkt mit einer ganz rührenden Widmung. Und das hat mich sehr berührt damals.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also es war eine andere Zeit, auch die Anfang der 90er Jahre. Da wurdest du dann irgendwann mal gefragt, oder auch nicht, das kannst du uns gleich mal erzählen, wie es dazu kam, ob du die Stimme der Münchner Verkehrsbetriebe werden möchtest. Wie kam es dazu?
Das kam dazu, also durch die Singerei habe ich dann irgendwann mal, das war ja ein unglaubliches Feld damals so mit der Werbung, habe ich irgendwann angefangen, Werbespots in Studios, für die ich gesprochen habe, auch zu singen. In dem einen Studio, die kannten mich nur als Sängerin und haben dann gesagt, du kannst doch eigentlich auch sprechen. Und das war so der Anfang von dann habe ich also, es war damals Exquisa, diese Exquisa, keiner schmeckt mir so wie dieser. Und den habe ich dann auch gesprochen, weil der Toningenieur hat gesagt, du hast da so eine tolle Stimme, wieso sollen wir da eine Sprecherin engagieren? Sprich doch das auch. Und dann habe ich das gesprochen und das war so der Anfang, habe ganz viel dann für den gemacht und dann wird man halt so ein bisschen rumgereicht, wenn man halt so ein bisschen gerade auch hat, auch ganz viel mit Zeitgeist zu tun. Also jetzt zur Zeit sind tiefe Stimmen total out, weil alles muss irgendwie unglaublich jung und dynamisch und jugendlich klingen und im Tonalen heißt es übersetzt hoch. Also, und ich war mit 19, habe ich schon keine hohe Stimme gehabt. Also die hat sich jetzt nicht besonders geändert seitdem. Und dann habe ich eben ziemlich viel gesprochen. Und dann war ich unter anderem auf einem Band, auf einem damals noch Kassette, glaube ich, oder Tonband von einer Agentur und von einem Studio, die etwas weitergegeben haben, haben mich angerufen, ist es okay, wenn wir dich da vorschlagen als Sprecherin für die Haltestellen? Und dann dachte ich mir noch, naja, das klingt jetzt nicht so aufregend, aber okay. Habe ich gesagt, klar ist das okay, aber habe jetzt mit nicht weiter was gerechnet, weil das sind dann immer so viele Studios, die angefragt werden und auf den Demobändern sind viele verschiedene Stimmen drauf und dann haben die mich gewollt und das wäre mir vor 34 Jahren wirklich nicht eingefallen, dass das mich so lange begleitet.
Na, das ging ja gut los. Und jetzt, seit 1994, sagst du, die Haltestellen in der U-Bahn, Bus,
genau,
in der Tram für die MVG, für die Münchner Verkehrsgesellschaft an. Ich hatte das mal so in einem Interview gelesen, man bezeichnet dich als freundlich und mit leicht süddeutscher Färbung.
Das war so gewollt damals. Mhm. Das ist ja, ich bin ja so, wie heißt das immer so schön? Es gab ja immer so Streitereien mit, ist jetzt ein Sprecher, der öfters in einem gleichen Studio arbeitet, ist es selbstständig, ist es scheinselbstständig, weil man als Sprecherin ja weisungsgebunden ist. Also ich bin ein Dienstleister, ja. Wenn die sagen, bitte weg mit der süddeutschen Färbung, dann muss ich eben schauen, dass das A eben nicht mehr so bayerisch klingt. Und wenn sie sagen, wollen wir aber ganz gerne diesen kleinen süddeutschen Einschlag, auch bei dem Englischen zum Beispiel, dann mache ich das.
Ja, interessant. Aber stimmt es, dass man dich auch in Hamburg hört?
Ich habe so viele Städte gemacht. Hamburg war ein bisschen schwierig, weil da kenne ich mich nicht aus und die haben so, ich muss ja dann auch immer wissen, wie wird es betont?
Ja.
Fuhlsbüttel oder das, ich kenne es halt nicht. Ich war schon oft in Hamburg, bin aber nie öffentliche Verkehrsmittel gefahren, weil damals war mit Schweizer, war unsere Plattenfirma Warner Wear war eben Hamburg und da war ich relativ oft. Und später habe ich dann auch die Haltestellen gesprochen für Hamburg und für Rosenheim und für Memmingen und für, ich merke mir das nicht so wirklich, weil
ja,
das ist so viel Zeug dann immer. Also das sind ja tausende von Haltestellen gewesen für München.
Hm. Ja, man kann es sich auch ein bisschen leichter machen, indem man einfach den Marienplatz nach Hamburg verpflanzt.
Das kann man natürlich auch machen. Habe ich ja nicht dran gedacht. Gute Idee.
Hättest du das mal vorschlagen müssen damals, aber ich glaube, dann wäre schnell vorbei gewesen mit der Karriere.
Das glaube ich auch, das hätte wahrscheinlich nicht weitergeführt.
Jetzt hast du ja schon Exquisa erwähnt, du bist aber auch in anderen Werbungen aufgetreten für Burger King, Siemens, Toyota und, was ich gelesen habe, du leist auch Navigationssystemen verschiedener Hersteller deine Stimme.
Ja, das ist aus meinem Zyklus. Wie kann jemand, der so wenig Orientierungssinn hat, so an so vielen Stellen Leuten sagen, wo sie aussteigen müssen, wo sie hinfahren müssen? Also meine sozusagen Klientel war ganz lange eine Firma, die heißt Newlift. Also ich habe manchmal dann schon so ein bisschen so einen Verfolgungswahn, wenn ich erstmal beim Kaufhof im Aufzug fahre, das bin ich. Dann gehe ich irgendwie in mein Auto, das bin ich. Dann fahre ich Straßenbahn, das bin ich. Also es ist manchmal fast auch ein bisschen viel, wenn dann noch ein bisschen Werbung läuft im Auto, was dann auch wieder ich bin. Dann ist es mir manchmal, denke ich mir, ja, jetzt ist ja gut.
Hm.
Aber es ist natürlich toll.
Exquisa.
Genau.
Jetzt habe ich Hunger. Ja, man kommt an dir nicht vorbei. Millionen Menschen hören deine Stimme jeden Tag, aber kaum jemand kennt ja das Gesicht dahinter. Wie fühlt es sich denn an für dich, so berühmt zu sein, ohne erkannt zu werden?
Ich finde es sehr, sehr angenehm. Ich finde es sehr angenehm. Also ich habe in dieser kurzen, wo wir da so rumgereicht wurden und ich unglaublich viele Fernsehsendungen gemacht haben und dann von Hitparade und 4 gegen Willi und also diese ganzen Sendungen, die es damals gab.
Ja.
Und die sind alle sehr, sagen wir mal, fanintensiv, was mir damals überhaupt nicht klar war. Und da stehen dann wirklich hunderte von Leute und wollen Autogramme und so. Und ich finde das sehr angenehm, dass es in der U-Bahn nicht so ist.
Ich stelle mir das ja lustig vor. Da stehst du dann am Sendlinger Tor, wartest du auf die U-Bahn und denkst du dir, mein Gott, jetzt bin ich schon wieder da. Meine Stimme ist echt überall, aber ich kann ganz normal durch die Stadt gehen.
Ja, ich finde das sehr angenehm. Also ich mag das.
Ja, das darf man ja nicht unterschätzen. Also in München sind das laut BVG, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, 1,68 Millionen Fahrgäste am Tag, 100 U-Bahn-Stationen, 173 Tram-Haltestellen, 1083 Bushaltestellen in der Stadt. Also der Wiedererkennungswert ist enorm.
Das ist schon lustig. Ich habe ja neulich für den BR so ein kleines Feature gemacht und die haben dann, ich habe einen anderen Satz gesprochen. Ich habe gesagt, heute ist das Wetter schön. Und dann haben tatsächlich 2 Leute mich erkannt als die Stimme der U-Bahn.
Ja.
Das fand ich irgendwie, und wenn ich natürlich Haltestellen sage, dann ist es klar.
Ja, das glaube ich sofort. Also wenn jemand nächster Halt Karlsplatz Stachus hört, ist das
genau.
Dann ist es eigentlich noch Arbeit oder inzwischen fast schon so ein bisschen ein Stück Münchner Kultur?
Also das ist ja komisch, das von sich selbst zu sagen, aber ich fand das so rührend, wie viele Leute, neulich gab es ja eben so eine Ballung durch so ein mini kleines Instagram-Ding, so ein Reel, was ein ganz, ganz netter Instagrammer ein junger Kroate mich angerufen hat und hat gesagt, ich habe jetzt alle Kolleginnen irgendwie in Dubrovnik und was weiß ich wo, hat das überall interviewt, ob ich das denn machen würde, so ein kurzes Interview. Und an einer Haltestelle und dann noch die Leute ein bisschen befragen. Und das habe ich gemacht und das hatte, also rührend haben dann Leute eben erzählt, also sie würden auf die Straße gehen, wenn KI mich ersetzt und ja, nein, ja. Und das gehört doch dazu. Und es ist aber natürlich klar, dass KI mich ersetzen wird. Also.
Ja, dazu werden wir gleich noch sprechen, aber ich habe noch eine Frage, liebe Sabine. Du bist ja Schauspielerin, du bist Sängerin, Sprecherin. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen einer Bühne und einem Mikrofon?
Also Mikrofon ist ja für mich fast immer bei beidem dabei, weil ich ja bei der Bühne dann so viel Musik gemacht habe, auch über Mikrofon. Aber dieses Live ist halt wirklich ganz, 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 ganz anders. Wenn Publikum da ist, wenn Leute da sind, wenn man so das Gefühl hat, man sendet was aus und dann kommt was zurück. Das ist natürlich im Studio, in der Studioaufnahme, die wir jetzt so machen. Bei dir ist es jetzt auch wieder anders, weil normalerweise nehme ich mich ja alleine auf. Also da ist ja niemand am anderen Ende und ich verschicke das dann. Und manchmal ist dann jemand da, auch ein Toningenieur oder jemand aus dem Studio, der eben dann live auch mich sozusagen anleitet und ganz viele Sachen mache ich alleine. Und das Alleine machen ist schon sehr viel spröder, finde ich, als wenn man auf der Bühne steht. Das ist halt sehr viel lebendiger.
Und heute bin ich für dich da.
Ja, das ist schön, weil das macht auch mehr Spaß als alleine.
Ja, ich freue mich. Wie trainierst du denn deine Stimme?
Also, ich habe das eine Zeit lang natürlich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe mein Übungsset, was ich mache, meine Sprechübungen, habe auch Übungen zum Singen. Die unterscheiden sich dann manchmal nicht. Manchmal, wenn man weitergeht mit dem Singen, natürlich schon. Und meistens übe ich, indem ich spiele einfach. Also ich spiele meine Instrumente zu Hause und bin also ein großer Fan vom Improvisieren auch und gebe auch Improvisationskonzerte und da improvisiere ich dann dazu und das hält die Stimme dann meistens, wenn man genug spielt, dann muss man nicht mehr so viel üben.
Ja, die Süddeutsche Zeitung, die hatte ich mal beschrieben in einem ausführlichen Porträt als verlässliche Begleiterin durch die Stadt. Das trifft es ja eigentlich wirklich gut. Ja. Gab es denn eine Ansage, bei der du dich versprochen hast und die dann doch aufgenommen wurde?
Also ganz bestimmt, aber ich sag's dir ehrlich, bei den Tausenden von Ansagen, die ich über jetzt die 3 Jahrzehnte gemacht habe, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste das jetzt noch.
Du hast, also dieser nächste Halt, den wir ja alle kennen, der jahrzehntelang diese Formel deiner Ansagen einleitete. Da gab es das Jahr 2022, da hat die MVG, also die Münchner Verkehrs, jetzt muss ich mal überlegen, Münchner MVG steht für
Münchner Verkehrsgesellschaft.
Gesellschaft war das, Münchner Verkehrsgesellschaft. Die hat da ihr System umgestellt, liest man und statt der Einleitung erklang nun ein Signalton gefolgt vom Stationsnamen. Also deine Stimme ist aber dennoch geblieben.
Meine Stimme ist nach wie vor geblieben und das ist interessant, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ich fahre wirklich relativ viel U-Bahn, weil man in München eigentlich überhaupt nicht mehr parken kann. Deswegen, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das weg ist.
Ja, ich hatte das bei der Vorbereitung dieser Folge heute gelesen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es stimmt. Man kann ja auch mal auf Fake News hereinfallen, aber zumindest habe ich das im Internet aufgenommen. Was ich auch gelesen habe, und das wird auch viele Menschen überraschen, denn deine Stimme hört man auch in Aufzügen, zum Beispiel im Gärtnerplatztheater.
Genau, im Gärtnerplatztheater. Ich war eine Zeit lang, bevor meine Mutter gestorben ist, sehr viel in Kliniken unterwegs und war dann überrascht, dass ich auch in Augsburg im Diako im Aufzug bin. Und ich arbeite als Dozentin in Augsburg in der Uni. Da bin ich zum Beispiel auch, da erinnere ich die Studenten immer, denkt dran, ihr müsst Rhythmus üben. Denkt dran, jedes Mal, wenn ich sage, erstes Obergeschoss, aussteigen. Weil da bin ich nämlich auch im Aufzug.
Und du bist zu hören im Justizpalast.
Genau.
Im so, was hört man denn da so?
Und in der.
Hört man da so ungefähr. Hallo, entschuldigen Sie bitte, Sie haben heute verloren oder keine Ahnung. Sie werden heute mit einem großen Verlust aus diesem Justizpalast gehen.
Nein, das glaube ich eher nicht. Aber ich, das war immer so witzig mit dieser Firma, mit die das gemacht hat für die Aufzüge, ja. Weil ich habe das nie gewusst, für was das ist und die wussten es zum Teil auch nicht. Ah, wenn ich bei der okay. Staatsbibliothek dann natürlich irgendwelche expliziten Inhalte, die da sind, jetzt sage bei dem Stockwerk, dann ist es schon klar. Aber mir sind lustige Sachen schon passiert, dass ich mit meiner Schauspielschulkollegin Karin Kinzer, die also viel auch im Fernsehen war eine Zeit lang, in Graz, wo sie nämlich her ist und wo ich auf der Schauspielschule war an der Uni, dann die Schlossbergbahn fahre und sie sagt, Mensch, findest nicht, die Stimme ist total ähnlich wie du, dann kann ich sagen, ist deswegen so ähnlich, weil ich das war. Und also ich habe keine ja. Ahnung, wo das immer läuft. Ich bin manchmal wirklich selbst überrascht und ja, und war auch in Großhadern, wo ich als Patientin mal eine längere Zeit war, war ich auch sehr überrascht, dass selbst da im Aufzug bin ich, im Klinikum.
Also es ist jetzt nicht auszuschließen, wenn man irgendwann mal ein Bordell aufsucht, dass man auch dort deine Stimme hören könnte.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die alles so treiben in New Lift. Keine Ahnung. Was,
ja, das lassen wir mal so stehen.
Das lassen wir so stehen, würde ich auch sagen.
Liebe Sabine, wenn deine Stimme einen eigenen Charakter hätte, wäre sie dann eher streng oder freundlich oder ironisch?
Naja, ich bin ja Schauspielerin. Das ist natürlich so, wie es gewünscht wird. Aber ich würde von der Klangfarbe her sagen, eigentlich müsstest du das sagen.
Naja, ich höre mich ja anders. Sich einmalig an. Phänomenal, gut, einladend, ich, toll.
Schon einladend, oder? Weil ich würde also auch bei den, wenn man das vielleicht nicht denkt, bei den Haltestellen, also auch wenn ich nicht wusste, dass das über 32 Jahre jetzt läuft, habe ich mir wirklich vorgestellt, wie klingt das freundlich, aber nicht zu freundlich, dass es einem auf den Geist geht nach 2 Jahren. Wie klingt es angenehm, einladend, informativ, ohne dass es nervt, wenn jemand das jedes Jahr und jeden Tag 2-mal am Tag zum Beispiel hört. Jemand, der in die Arbeit fährt.
Ja.
Das war so meine Vorstellung. Und insofern ist es nicht so, dass ich das dann da runterratter, sondern selbst das hat eine emotionale Komponente, weil ich mir die Leute, die da sitzen und das verstehen müssen, auch vorstelle beim Sprechen.
Ja, wir müssen heute, wenn wir über das Sprechen sprechen, unbedingt auch noch über KI sprechen, über die künstliche Intelligenz, denn wir leben ja in einer Zeit, in der ja KI Stimme nachahmen kann. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ich finde es das totale Grauen und ich kann es nicht mehr hören. Ich habe so eine App mit von der Zeit, wenn ich manchmal so wurschtel in der Küche oder so, dann lasse ich mir das vorlesen und ich kann es nicht mehr hören, weil das auch alles KI sind oder SZ, die einem dann die Artikel vorlesen. Ich will es nicht hören, ich kann es nicht hören. Es ist einfach nicht emotional, es macht keinen Sinn zum Teil, weil die KI einfach dumm ist und keine Bögen sprechen kann, die wir uns als Sprecher ja überlegen vorher. Wie teile ich zum Beispiel, leider sind ja nicht alle Sachen gut geschrieben. Man muss sich ja oft die Sachen dann so erobern, bisschen mit verschiedenen, da mache ich den Bogen bis hier und da eine kleine Zäsur, das spreche ich vielleicht lieber, obwohl der Satz weitergeht, trotzdem auf Punkt, weil sonst versteht es keiner mehr. Das ist ja alles Vorarbeit, die man leistet, die KI eben nicht macht. Und das hört man.
Ich
finde es schrecklich. Ich finde es ganz schrecklich und auch von der Musik her ist es natürlich, ich habe gerade gelesen, dass eine Künstlerin auf Spotify gerade Nummer 1 in den Hitlisten ist und die gibt es gar nicht.
Ja.
KI. Alles KI.
Ja, das Bild-KI, wird uns Musik-KI. Immer mehr begleiten. Ja, ja.
Und ich merk's schon auch bei Nachrichten und so und bei den ganzen jetzt KIs, die eben Trump dann auch veralbern und so. Also man weiß einfach wirklich, finde ich, mit der Zeit, ich kann die Nachrichten gar nicht mehr richtig so auf Social Media lesen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was stimmt eigentlich und was ist KI.
Na, ich frage das, weil ich, und du wirst dir das schon denken, worauf ich hinaus möchte. Die MVG hat Anfang 2026 ja so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass man in Zukunft auf synthetische Stimmen setzen möchte.
Klar, das weiß ich, weil ich bei meinem eigenen Casting war, sozusagen. Ja. Ich war beim Casting, um mich selbst zu ersetzen. So muss man sagen, weil das ein neues Studio jetzt macht. Die suchen schon seit über 2 Jahren nach einer Stimme. Die wollen das dann eben einheitlich machen und haben mir, frag dann immer mal wieder nach so, weil ich auch sauer war, dass sie mir das nicht persönlich gesagt haben. Also ich finde, nach 3 Jahrzehnten könnte man schon sagen, also hör zu, das ist einfach so, es gibt so viele Baustellen, wir können nicht immer Sprecherinnen und Sprecher dann spontan engagieren. Das geht alles über KI. Und das ist ja schon lange so, aber ich finde, man kann das dann einfach mal sagen und kann auch sagen, dass es dann insgesamt der Plan ist, das alles zu ersetzen, weil man keine Sprecher mehr bezahlen muss dann.
Ja, es ist eben auch alles eine Form der Wertschätzung, der Kommunikation nach all den Jahren.
Genau. Das war genau der Punkt, weswegen ich auch wirklich gedacht habe, oh Mann, ehrlich, also 3 Jahrzehnte, da kann man doch mal sagen. Ich habe dann auch gesagt, ehrlich gesagt, finde ich, ihr hättet mir mal wirklich so ein, ich bin ja eh schon fast 70, so lange werde ich ja nicht, ich lebe ja keine 100 Jahre. Also.
Na, das wirst du definitiv, das hoffen wir mal alle.
Ja, aber dann schenkt mir doch irgendwie mal die goldene Karte, das kostet euch genau gar nichts, als irgendeine Form von Verabschiedung oder sagen wir mal menschenwürdiges Auf Wiedersehen sagen. Ja, das kam ganz komisch an.
Ach Menno, also wir hoffen alle, dass du noch lange den Münchnerinnen und Münchnern erhalten bleibst, liebe Sabine. Also das wäre zumindest ein sehr, sehr schöner Wunsch, auch für nach 2026. Gab es denn einen Moment in deinem Leben, in dem du vielleicht auch mal für dich so Revue passieren lassen hast und gedacht hast, Mensch, jetzt muss ich mein Leben mal so ein bisschen neu sortieren, oder war das alles okay?
Absolut. Also du hast das ja auch gelesen. Wir haben ja kurz gesprochen vorher, auch mit dem Schlaganfall und dass ich bei so einer komischen psychiatrischen Geschichte gelandet bin, wo ein Psychiater in der Schweiz, der Samuel Wiedmer, eben unerlaubte Therapie mit unerlaubten Substanzen gemacht hat. Und vielleicht muss man das auch rausschneiden, wenn du nicht verklagt werden willst. Aber ja, weil ich bin jedes Mal verklagt worden bis jetzt und es hat mich viele Tausende an Euros mit Medienanwälten gekostet.
Wir es heute mal ein bisschen allgemeiner, aber zumindest, wir können also ja so ein bisschen, vielleicht kann ich Sekten, das kurz.
Genau, sag doch mal, du, was mal kurz du gelesen übernehmen. Hast.
Genau. Also, weil ich weiß, Sabine, es ist ja ein sehr emotionales Thema auch und ich will da gar nicht heute zu sehr drauf eingehen, denn
ich auch
du bist
nicht.
Heute als Sabine Buntschuh hier, weil du ein fantastisches berufliches Leben auch die aufgebaut hast. Du bist eine tolle Frau, aber du hast auch wirklich sehr, sehr viel Positives erreicht in deinem Leben. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass du, und das hatte ich gelesen, dass du rund 55 Stunden damals ohne ärztliche Hilfe geblieben bist.
Ja.
Und das würde mich schon interessieren, denn es folgten ja dann auch die Aufnahme auf der Intensivstation. Du hast viele Klinikaufenthalte über dich ergehen lassen müssen. Wie hast du damals wieder zu neuer Energie gefunden?
Also ganz, ganz, ganz grob gesagt würde ich sagen, und das haben mir die Ärzte auch alle bestätigt damals, dass gerade wirklich die Sache, ich habe ja eine Hirnverletzung gehabt, also ich habe 2 Hirnblutungen gehabt, eine im Frontallappen, habe schon mal ein bisschen, falls ich Demenz kriege, weiß ich schon, wie sich das anfühlt, und eine zwischen den beiden Hirnhemisphären und ein reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom, wo ich immer dachte, wenn ich das mal aussprechen kann, dann geht's mir schon besser. Und das war sehr, sehr mühsam, der Weg zurück, aber ich glaube, dass die Musik ganz, ganz, ganz viel geholfen hat und ganz im Speziellen meine rhythmische Schulung, weil Rhythmus eben wirklich neue Synapsen im Hirn verbindet. Ich habe mich davor schon sehr dafür interessiert, weil ich ja diese Rhythmuspädagogik-Ausbildung habe und habe einen ganz, ganz tollen Artikel zusammen nach dem Schlaganfall, den hatte ich vorher schon mal kennengelernt, mit dem Professor Dr. Dr. Gerald Hüther, dem deutschen Hirnforscher, geschrieben, der eben mir das nochmal so erklärt hat, wirklich, was Musik und Rhythmus im Gehirn macht. Und es verbindet neue neuronale Netzwerke. Und das meinten die Ärzte damals auch, dass diese viele Beschäftigung damit und auch, ich war gelähmt auch halbseitig, ja. Und konnte aber meine Hände bewegen, zumindest die eine Hand ganz gut, und habe von dem damals in der Klinik, von dem Musiktherapeuten, der dort war, zuerst eine Absage bekommen, ob ich mir Instrumente leihen kann, und dann einen Anruf auf meinem Zimmer erhalten, der gesagt hat, Mensch, du bist doch die Sabine Buntschuh, ich habe doch mal einen Kurs bei dir gemacht. Natürlich kannst du Instrumente haben. Und in kürzester Zeit war eben, bevor ich noch gehen konnte, war mein Zimmer also wie so ein Musikladen eigentlich. Und ja, ich hatte so lauter verschiedene Trommeln und habe wirklich ganz systematisch diese polyrhythmischen Sachen, die ich eben gelernt hatte in langen Jahren, versucht. Was ist denn überhaupt noch da davon? Hm. Und das, ja, glaube ich, war gut. Ja.
Also Fluch und Segen der Bekanntheit. Du, ja, du hast dich ja ausbilden lassen zur Rhythmuspädagogin und absolviertest danach eine Ausbildung zur, jetzt muss ich das mal, potenzialorientierte Psychotherapie heißt das,
genau,
glaube ich. Was lernen denn Menschen dort über sich selbst in deinen Workshops und Sprechtrainings?
Also man kann ja die Musik und gerade besonders den Rhythmus irgendwie für sehr viele verschiedene Sachen, zum Beispiel, was ich kurz vorher schon erwähnt hatte, als wir gesprochen haben, bevor die Aufnahme losging. Ja. Ich mache jetzt gerade Musik mit Demenzpatienten in einem Altersheim oder ich mache Musik mit behinderten Kindern, Kinder mit Behinderungen und die eben schwierig sind, die eben geistig schwierig sind und auch körperlich Einschränkungen haben, und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil man mit der Musik manchmal Leute erreichen kann. Gerade im therapeutischen Kontext gibt es eben, wenn das Erwachsene sind, dann erzählt man sich halt immer die gleiche Geschichte. Ich bin diejenige, die einen Schlaganfall hatte und sehr eingeschränkt bin seitdem. Oder ich erzähle mir das eben nicht und mache Musik. Und Musik kann man nur machen, wenn man ganz im Jetzt ist. Weil man macht es mit anderen meistens und muss hören, oder man fällt aus dem Rhythmus raus oder kann mit anderen nicht zusammenspielen. Ja. Und auch dieses Zusammen, es ist eine andere Form auf viel emotionalerer Ebene als das Sprechen, ist das eine Form von Kommunikation natürlich.
Ja, natürlich ersetzen Musik oder auch eine Stimme keine medizinische Therapie, aber
nein,
sie kann ja wohl auch beruhigen, trösten oder auch vielleicht eine Atmosphäre schaffen, in der Menschen sich wohler fühlen.
Und es geht eben um das, dass es zusätzlich ist. Das ja, ersetzt es nicht, aber es kann da sagen, es gibt auch noch was anderes als das Kognitive. Es gibt noch was, wo man sagen kann, jeder Mensch hat eigentlich intrinsisch sowas angelegt wie Musikgefühl oder Rhythmus. Es kann nur sein, dass wie jedes Potenzial, wenn man es nicht benutzt, dann vergammelt es halt ein bisschen. Und das ist so meine, sehe ich als meine Aufgabe, ich mache den, lehrt die Leute nichts Neues, sondern, also in diesem Therapiekontext, sondern es gibt auch eine Kommunikation, wenn du dich auf das verlässt, was da in dir drin ist und auf dich hörst, das ist vielleicht eine ganz andere Welt, die sich auftut als kognitive jetzt Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie beispielsweise. Nicht stattdessen, aber zusätzlich.
Ja, das merkt man ja zum Beispiel auch bei Meditationen oder Hörbüchern oder auch bei Ansagen im öffentlichen Raum. Wenn sie freundlich und klar gesprochen sind, dann fühlen sich Menschen oft orientierter und ruhiger.
Ja, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn das nicht so ist, dass die Stimme angenehm ist, als Patientin damals. Und das war wieder eine absurde Geschichte. Ich hatte kurz vor dem Schlaganfall, habe ich eine CD aufgenommen als Sprecherin für, wie hieß das, progressive Muskelentspannung. Und das hat eine Krankenschwester dann mit den Insassen der Klinik gemacht, in der ich als Erste war. Und da habe ich gedacht, ich krieg sofort nochmal einen Schlaganfall, wenn ich nicht sofort gehe. Das war so eine Stimme, die, und jetzt entspannen wir uns alle. Und also es geht einfach nicht.
Ja.
Die hätte mir gute Stimmen. Mein Beispiel ist immer, wenn der Christian Brückner, den ich mal kennengelernt habe, die Synchronstimme von Robert De Niro. die Deutsche. Wenn der könnte mir ohne weiteres auch das Münchner Telefonbuch vorlesen, das fände ich toll.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist so. Also das merke ich ja auch schon nach 50 Minuten mit dir, dass man ja schon in so einem angenehmen, tranceartigen Zustand sich befindet.
Ja, also ich sehe das auch wirklich so, dass Stimmen können entspannen oder können wirklich einen auf die Palme bringen.
Ja.
Und klar, ich habe eine Ausbildung natürlich, aber das, ich glaube, dass das auch immer etwas so ein, gerade bei Frauen haben Stimmen auch immer so einen soziologischen Effekt. Also was ist gerade angesagt? Wie sollen Frauen gerade sein? Männer betrifft es ja immer ein bisschen weniger. Mein Lieblingsbeispiel ist immer dieser großartige Film Rendezvous unterm Nierentisch. Das ist ein Zusammenschnitt von Werbungen aus den 50er und 60er Jahren.
Ja.
Und da sprechen die Frauen alles so. Die Frau von heute hat zwei Fragen. Was soll ich kochen und was soll ich anziehen? Und das war ich halt noch nie. Und das ändert sich. Das ist wirklich nicht nur die natürliche Lage, sondern es hat auch was damit zu tun, wie gerade das soziale Umfeld ist, was man gelernt hat zu Hause, wie man sozialisiert wurde, musste man sich durchsetzen gegen Geschwister oder war man das kleine Prinzesschen als Frau? Und bei Männern ist der Unterschied meistens nicht so groß.
Ja, das stimmt. Ich hatte letztens eine Podcast-Folge mit der wunderbaren Ulla Kockam-Brink, der 100.000-Mark-Show-Lady. Und ja, da haben wir auch so ein bisschen über die 90er und 2000er Jahre gesprochen und dass Moderatorinnen vor 30 Jahren dann doch nochmal vor einer anderen Herausforderung standen. Sie wurden eben oft auch auf das Äußerliche reduziert, was bei Männern aber weniger ein Thema war.
Ja, also das kann man auch durchaus in die Gegenwart verlegen. Hm. Das ist immer noch das Hauptthema bei Frauen und bei Männern einfach nicht.
Ja. Hast du denn ein Problem, wenn jemand zu dir sagt, Mensch, Sie haben eine sexy Stimme?
Nö, gar nicht.
Das ist ein Kompliment.
Finde ich gut. Also ja, ich habe ja auch öfters dann immer so Anfragen. Ich habe sogar mal für so einen Erotik-Channel irgendwie was gesprochen, fand ich. Für mich ist das alles so, ich sehe das so sportlich. Das ist so eine Aufgabestellung. Kann ich das? Kann ich das nicht? Bestimmte Sachen würde ich eher nicht so gerne können auch, die lehne ich dann halt ab und manche Sachen finde ich ganz gut.
Tja, da steckst du nicht drin.
Steckst du nicht drin?
Ja, liebe Sabine, wir sind fast schon am Ende der heutigen Folge, aber wenn du deine Stimme jemandem widmen könntest, wem wäre das?
Meine Mama. Das muss ich noch kurz als Abschluss. Wenn meine Tochter, meine Mutter und ich zu Hause bei meiner Mutter waren, ja, und irgendwer von den dreien ist halt ans Telefon gegangen. Es war völlig willkürlich, wer irgendwie dran war. Es wurde immer verwechselt, weil wir haben alle drei Generationen wirklich fast dieselbe Stimme.
Wow.
Deswegen verstehe ich immer nicht, was die Leute meinen. Klingt doch mal wie eine Oma. Ja, ich könnte ja schon längst Oma sein. Ich bin ja im Oma-Alter, aber ja. Wie soll man das dann sprecherisch umsetzen? So ohne Zähne, Intensivstation, letzter Tag? Oder ich finde das total seltsam, dass das irgendwie so immer gesagt wird und Leute sich dann das nicht vorstellen können, dass gerade heutzutage, da muss man ja mit 60 eh aussehen wie 30. Als Frau, ja,
und wenn
als Mann nicht.
Und wenn du mit 100 mal aussiehst wie 40, dann sind wir auch alle sehr glücklich. Also ich glaube, wir wünschen uns alle. Ja, du vor allem, aber wir wünschen uns auch eine Sabine Bundschuh 2050 noch mit 10.
Schaut ganz gut aus bis jetzt.
Gut, dann sind wir hiermit verabredet in 25 Jahren. Und wenn du dann immer noch nicht ersetzt
das
wurdest von der KI.
Das nehme ich ernst. Ja.
Dann machen wir eine Flasche Sekt auf. Also.
Aber unbedingt.
Liebe Sabine, es hat großen Spaß gemacht. Danke
ja,
für dieses
auch,
Gespräch
ja,
über Stimme, Musik, Lebenswege und auch darüber, wie Klang Menschen berühren kann. Ich wünsche dir von Herzen wirklich alles erdenklich Gute weiterhin. Bleib gesund und erfreue uns mit deiner schönen Stimme im Süden von Deutschland und von mir aus auch im Norden. Alles Liebe.
Danke, André. Tschüss.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.